Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und heute habe ich einen euch wohlbekannten Gast bei mir, wenn er auch noch ein wenig kränkelt, und zwar den Simon Strauß. Hallo Simon.
Servus.
Der erste FC Nürnberg bestritt zum Abschluss der Hinrunde und damit auch zum Ende des Jahres noch zwei Partien, über die wir heute ein wenig plauschen wollen. Vor diesen beiden Partien in Rostock und daheim gegen Paderborn stand der vorletzte Rang in der Tabelle mit 4 Punkten Vorsprung auf den letzten Bielefeld, aber gleichzeitig auch nur 3 Punkten und einem Tor Rückstand auf den Jan aus Regensburg, der wiederum auf Platz 9 war. Die zweite Liga zeigt in dieser Saison also mal wieder, wie verdammt eng das alles ist, oder Simon?
Ja, also es ist wirklich krass. Mir ist es auch erst so bewusst geworden, wie es dann hieß, ja, hier, wenn am letzten Spieltag jetzt vor der Winterpause nicht alles klappt, dann beenden wir das als Letzter. Aber wenn wir gewinnen, sind wir Elfter. Und ich so, okay, ich schaue mir die Tabelle jetzt doch nochmal genauer an, weil ich habe immer nur auf die Platzierungen geguckt und nicht so auf die Punkte, beziehungsweise nur die Punkte von den direkt davor gelegenen. So, ja, okay, an denen können wir vorbeikommen. Und dann doch mal genauer geguckt und so, okay, es ist echt sehr, sehr eng. Es sind, glaube ich, 9 Punkte auf Hannover jetzt oder so, die ja auf Platz 6 stehen, wenn ich mich nicht irre.
So weit nach oben
habe ich mich ehrlich
gesagt noch gar nicht orientiert, weil das ist genau. Für mich so komplett außerhalb der Reichweite in dieser Saison.
Hannover ist 5. mit 28 Punkten und der Club ist 11. mit 19 Punkten. Also Kaiserslautern hat 29, also es sind 10 Punkte auf Rang 4 und 3 auf den letzten. Also es ist schon krass, also es ist zwischen Rang 4 und Rang 18 gerade mal 13 Punkte liegen.
Ja, wenn eine Mannschaft so wie in der vergangenen Saison Bremen oder Schalke da in der Rückrunde dann mal so einen Durchmarsch startet, da könnte theoretisch noch alles drin sein. Allerdings schließe ich das bei unserem FCN momentan noch mal ganz vehement aus.
Ach, sag niemals nie. Nein, ich glaube auch nicht dran.
Ja, wenige Tage vor dem Spiel hatte sich Hansa von seinem Chefcoach Jens Hertel getrennt und Patrick Glöckner als neuen Trainer installiert. Entsprechend wusste man in den Reihen des FCN auch nicht so ganz genau, was einen dann an der Ostsee erwartete. Trotzdem wechselte Markus Weinzierl wieder auf ein paar Positionen die Startelf durch, mit der einen oder anderen Überraschung, wie ich finde. Also zum einen kam Weggesser für Mats Möller-Daly, Kajo kam für Kastrop, Schleimer für Lohkämper und da ferner kam für Dua. Warst du da auch ein bisschen überrascht über diese Aufstellung?
Ja, also Kajo hat mich sehr überrascht, weil Kastrop ja eigentlich einer der Stärkeren die letzten Wochen war. Ja, mit Schleimer und da ferner bietet man halt im Sturm dann auch zwei unterschiedliche Varianten im Gegensatz zu Lohkämper und Dua, die beide über die Schnelligkeit kommen. Schleimer als Straßenfußballer immer für einen Überraschungsmoment gut. Da ferner typische Strafraumstürmer. Ja, hat man sich wahrscheinlich ausgerechnet, da was mitnehmen zu können. Und gut, Mats Möller-Daly war die letzten Wochen davor so hart außer Form, dass ihm eine Pause da wahrscheinlich auch ganz gut getan hat. Und ja, da er ja weiterhin konsequent auf den Flügel eingesetzt wird, war da natürlich Weggesser die einzig mögliche Wahl.
Ich habe mal für die heutige Folge vorgenommen, nicht wieder gebetsmühlenartig irgendwelche anderen Positionen für Mats Müller-Dehli zu fordern. Aber ja, du hast es ja jetzt Gott sei Dank schon genannt. Trotz all der ganzen Umstellungen, die erste Chance der Partie hatte dann wieder Rostock, nämlich Ingelsson, der an der Mittellinie an den Ball kommt und den an Lawrence vorbeilegt und dann einfach mal lossprintet. Und ja, da konnten wir uns gleich in der zweiten Minute bei Christian Martina bedanken, dass er den Schuss dann noch abgewehrt hat, ne?
Ja, also gut, dass er noch vom Warmschießen warm war. Martina, der war nicht einfach, aber ja, also Martina ist in einer Bombenform aktuell. Also der hält, also es wird immer viel davon gesprochen, dass der Club jetzt die defensive Stabilität hat. Und Weinzel betont auch, dass da natürlich auch ein gut haltender Torwart dazugehört. Aber ich sehe momentan eigentlich mit Martina, dass so der Einzige ist, der uns wirklich defensiv stabil hält. Weil in den letzten Spielen hätten wir mit einem anderen Torwart wahrscheinlich deutlich mehr kassiert.
Ja, vor allem alles, was nach dem Düsseldorf-Spiel war, fand ich, dass da so viel defensive Stabilität dann schon gar nicht mehr war. Also wenn ich an Kaiserslautern denke, da können wir uns enorm bei Martina bedanken und auch bei den Lauterer Stürmern, dass die da vorne nichts eingeschenkt haben. Also da habe ich auch nicht viel von der defensiven Stabilität gesehen. Und ja, zu Christian Martina werden wir leider später noch was sagen müssen. Wollte ich jetzt allerdings noch nicht vorweggreifen. Stattdessen lieber in die fünfte Minute gleich vorspringen. Nämlich eine schöne Szene, eingeleitet durch Lino Tempelmann auf rechts.
Ja, Tempelmann spielt einen grottenschlechten Ball. Viel zu weit in den Rückraum. Und ich bin mir wirklich zu 100% sicher, den wollte er so eigentlich nicht spielen. Der wollte eigentlich eher in Strafraum spielen. Aber da das Glück ein Rindvieh ist und seinesgleichen sucht, kommt da im Rückraum Fabian Nürnberger an Ball, nimmt an, zieht ab, rechts unten drin, Tor. Also war auch für den Torwart nichts zu machen. Der Schuss war verdeckt. Ich weiß gar nicht, war da sogar noch abgefälscht? Ich glaube,
Melon war noch ganz leicht dran.
Oder Melon noch leicht dran, aber ja, also da kann Kolke nichts machen. Aber ja, also hat zu dem Zeitpunkt eigentlich niemand mit gerechnet, aber ich habe mich dann doch schon gefreut.
Ja, besonders erwähnenswert auch nochmal dieses offensive Angehen von Lino Tempelmann. Zu dem Zeitpunkt war ja Rostock in Ballbesitz und Tempelmann geht da richtig schön auf Schärf dann drauf und erobert dann den Ball. Aber wie du schon sagst, der Pass in den Rückraum, das war so völliges Niemandsland, ein Stück weiter nach vorne. Dann hätte er, glaube ich, Schleimer irgendwie in Lauf gespielt. Aber so wie der kam, das war echt mehr Glück als Verstand, dass Fabian Nürnberger da dann auch noch in die Richtung gelaufen ist und kein Rostocker an den Ball gegangen ist. Aber gut, beschweren wir uns mal nicht. Die 1-0-Führung zu dem Zeitpunkt, da hatte ich mich auch gefreut. Ob sie verdient war, gut, kann man nach 4,5 Minuten sowieso noch nicht sagen. Aber in der Folgezeit war erstmal so ein ganzes Stück Leerlauf in der Partie. Also war, glaube ich, für Rostock auch so ein Stück weit ein Wirkungstreffer.
Ja, aber trotzdem waren die einzigen Offensivaktionen daraufhin eigentlich nur von Rostock. Also der Club hat halt mal wieder verpasst, einen angeschlagenen Gegner dann direkt K.O. zu setzen.
Ja, die nächsten Szenen, die mir dann noch aufgefallen sind, waren dann zum einen in der 25. Minute, als Brian Kayo Schärf umgegrätscht hat, dafür Gelb bekommen hat. Kurz davor und auch kurz danach war auch immer wieder John Verhoek im Brennpunkt. der seine Gegenspieler immer recht hart angegangen ist. Und ja, es ist halt, sorry, wenn ich das so sage, aber so eine kleine Drecksau am Ball, der versucht es halt wirklich mit allen Mitteln. Und als Fan der gegnerischen Mannschaft, da verfluchst du solche Spieler, aber als Fan, wenn du so einen Spieler in der eigenen Mannschaft hast, da, ja, da denkst du dir, genauso muss es laufen, ne?
Ja, also ganz ehrlich, Guido Burgstaller wurde für solche Aktionen schon auch gefeiert, weil er halt auch eine Drecksau war am Platz manchmal. Und du musst als Stürmer, musst du konsequent deinen Gegenspielern auf den Sack gehen, weil irgendwann haben sie die Schnauze voll, dann faulen sie dich, entweder die faulen dich so dumm, dass sie vom Platz fliegen oder es Elfmeter gibt oder sie sind halt dann mit Gelb vorbelastet und können dich nicht mehr so intensiv verteidigen, also einfach aus Angst vor einer gelb-roten Karte, und dann hast du es als Stürmer schon deutlich einfacher. Und das ist von Verhoek einfach auch, ja, also ich meine, der ist ein alter Hase, das ist einfach clever.
Weniger clever war die Defensivbewegung von Brian Caio. Die gelbe Karte hatte ich ja gerade schon angesprochen, und es waren auch davor schon ein paar Szenen, wo er ein bisschen, ja, ich sag mal, übermotiviert gewirkt hat nach vorne. Hat er zwar ein paar ganz gute Bälle gehabt, aber für ihn folgte dann in der 28. Minute dann schon die Auswechslung. Für Caio kam dann Kastrop ins Spiel. Und ja, ich glaube, Markus Weinzierl wollte einfach die Gefahr bannen, dass Caio sich noch eine zweite gelbe Karte fängt und dann mit Gelb-Rot vom Platz marschiert, oder?
Ja, da gehe ich auch davon aus. Er hat ja auch im Interview danach dann gesagt, dass das wirklich nur zum Schutz von Brian Caio war, dass er eben auch gesehen hat, er war ein bisschen nervös, was klar ist, wenn er das erste Mal von Anfang an bei den Profis ran darf. Aber der hat sehr gute Leistungen gebracht und ist auch weiterhin immer ein Startelf-Kandidat. Und ich glaube, das hat dem Jungen dann schon auch ein bisschen aus diesem Tief, das er da natürlich fällt, wenn er in der 28. ausgewechselt wird, ein bisschen rausgeholfen.
In der Folgezeit hat sich dann Rostock immer ein Stück weit mehr dem Tor von Christian Martinia angenähert, aber mehr als so ein Drehschuss von Dressel war das, glaube ich, nach einer etwas verunglückten Abwehr von Jamrad, der vor die Füße von Ingelsson geklärt hat. Der Schuss wiederum wird geblockt und landet dann bei Dressel. Der nimmt das Ding Volley und haut über den Kasten. Aber man hatte schon das Gefühl, dass die Rostocker wirklich dran arbeiten, zumindest den Ausgleich irgendwie auch ein Stück weit zu erzwingen. Und in der Folge sah dann auch in der 37. Minute Verhoek dann seine gelbe Karte, mehr als verdient. Aber in der Phase fand ich schon, dass Rostock da ziemlich am Drücker war, ne?
Ja, also es ist, wie vorhin schon gesagt, also wir haben es halt mal wieder verpasst, direkt eins nachzulegen, also sondern uns lieber hinten reindrücken lassen und eingeigelt. Es waren keine wirklich zwingenden Offensivaktionen dann mehr dabei. Aber das ist ja eigentlich auch das 1-0 schon dafür bezeichnend, weil das ja auch mehr aus dem Zufall rausgeboren war.
In der 41. Minute hätte Rostock fast selber dafür gesorgt, dass der Club sogar mit einer 2-0-Führung dann in die Pause gehen kann. Nämlich Malone hat da Tempelmann den Ball herrlich in den Fuß gespielt. Der hat dann da ferner rechts im Strafraum bedient. Da ferner zieht ab. Aber Kolke hat dann den Ball zur Ecke pariert. Das wäre es natürlich gewesen, kurz vor der Pause dann das 2-0. Ne?
Ja, natürlich. Das macht halt einfach ein schöneres Gefühl, dann mit dem 2-0 in die Halbzeit zu gehen. Und motiviert natürlich noch mehr, wenn man weiß, da geht jetzt noch was. Aber ja, hat nicht sollen sein, war gut gehalten von Kolke. Aber ja, auch ein massiver Bock von Malone. Und ich würde es da ferner wirklich gönnen, endlich mal wieder zu treffen.
Was dann noch erwähnenswert war, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war dann so eine kleine Rangelei an der Seitenlinie. Ich weiß gar nicht mehr, was dafür irgendwie der Auslöser war. Jedenfalls sah in der Folge dann der Vereinsarzt von Rostock die rote Karte nach einer Schubserei. Er hat, glaube ich, Nürnberger erst geschubst, Nürnberger dann zurückgeschubst und Fabian Nürnberger hat sich dann entsprechend dann noch die fünfte gelbe Karte abgeholt. Ansonsten bis dahin ja eine trotzdem ja ein bisschen glückliche Führung des Clubs, wobei Hansa Rostock sich keine wirklichen zwingenden Chancen erarbeiten konnte. Und so ging es dann in die Pause. Und auch wir machen eine kleine Pause und sind gleich zurück mit der zweiten Halbzeit bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Simon Strauß. Bei Rostock kam zur Pause Lukoki für Schärf. Der Club blieb erstmal unverändert und stand dann auch gleich mal ein Stück weit unter Druck durch ein paar, ja, das sind so richtige Einwurfgranaten, was dieser Malone da fabriziert, oder?
Ja, es ist, das ist wirklich, der ballert die Dinger da rein bis ans gegenüberliegende Fünfereck. Also das sind halt Einwurfflanken, was Malone da macht. Und man darf die halt nicht wie einen Einwurf verteidigen, sondern muss sie eher wie einen Freistoß verteidigen, der von der Grundlinie kommt, von der Außenlinie.
Ja, mitten in so einen Einwurfhagel in der 48. Minute konnte Nürnberger dann eine Drucksituation relativ clever klären und hat dann weiter auf Tempelmann gespielt, der aber, obwohl er alle Zeit der Welt hatte, ein bisschen überhastet abgeschlossen hat und weit rechts vorbeigeschossen hat. Und das war aber dann so für mein Gefühl auch erstmal die letzte Szene, in der von der Cluboffensive ein Stück weit was zu sehen war. Wobei es natürlich auch zwei Defensivspieler waren, die das Ganze eingeleitet haben. Ja, aber so mehr und mehr stand dann das Tor von Christian Martinia unter Beschuss. Und in der 60. Minute ging es dann mal so richtig los, als Martinia den Kopfball von Rosbach aus dem linken Eck dann rausgefischt hat.
Ja, es hat sich die Minuten vorher einfach angedeutet. Also es hat eigentlich nur noch Rostock gespielt und ja, ich glaube, das war auch da kurz vor der Szene, dass wir froh sein können, dass es da keinen Handelfmeter gab. Das war ja auch gar nicht mal so klar, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war dann eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann es 1-1 fällt. Also, weil von uns kam nichts und Rostock hat eine Angriffswelle nach der anderen gefahren. Also es war dann gar nicht mehr so schön anzuschauen.
Du hast dir die Elfmeterszene angesprochen, also Für meinen Geschmack war es auf alle Fälle ein Elfmeter, ist mir, obwohl wir davon ja begünstigt sind, eigentlich ein Rätsel, warum da der VAR nicht eingegriffen hat, weil ich glaube, Geis war es, der da in den Ball reingegangen ist, den Ball im Strafraum klärt und du siehst richtig, wie die Hand dann auch so richtig vom Körper weggeht in Richtung Ball. Und für mich eindeutig ein strafbares Handspiel. Da können Sie sich wirklich bei Schiedsrichter und vor allem beim VAR bedanken, dass da nichts passiert ist.
Die waren wahrscheinlich gerade Essen holen oder so im Keller.
Ja, oder austreten. Und zwar ja, alle gleichzeitig. In der 71. Minute ist dann beim Club gewechselt worden. Lohkämper und Mats Möller-Daly kamen für Schleimer und Nürnberger. Dementsprechend ist Wegesser dann auch von der offensiven Position im Mittelfeld nach hinten in die Viererkette zurückgerutscht. Aber so wirklich, was nach vorne ging, deswegen dann trotzdem nicht. Einzig in der 85. Minute war so ein Drehschuss von da ferne aus 18 Metern, den Kolke sicher pariert hat. Aber ansonsten kam irgendwie Angriff über Angriff von Rostock, ohne dass wirklich was Zählbares dabei rausgekommen ist. Und halt immer wieder diese Wahnsinnseinwürfe von Malone.
Ja, das ist halt auch deren Waffe. Ne? Die haben sich da in der Offensive auch drauf eingestellt, eben auf diese Einwurfflanken von Malone. Das sieht man auch wirklich, wie die Leute da schon ihre Aufstellung nehmen. Das sind einstudierte Varianten. Also ist natürlich ein bisschen blauäugig, sich da komplett drauf zu verlassen, aber ja, solange es funktioniert, funktioniert es.
In der 90. Minute hat es für Rostock noch nicht funktioniert. Da versuchte dann Markus Weinzierl noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen und hat nochmal gewechselt, wieder ein Doppelwechsel. Valentini und Fofana kamen für Jammera und Geis. Und erstgenannter, nämlich Enrico Valentini, war dann auch unfreiwilliger Vorlagengeber. Denn in der ersten Minute der Nachspielzeit kam mal wieder so ein Wahnsinnseinwurf von Malone. Und Enrico Valentini klärt den Ball aber zu kurz und genau in den Wirkungskreis von Fröhling. Und der haut das Leder halt einfach Wolle aus knapp 16 Metern oben links ins Eck. Und muss man sagen, ein wunderschönes Tor, oder?
Ja, also es war ein Traumtor. Halt leider nicht für uns, sondern gegen uns. Ja, das war für... ich habe dann auch schon gesagt, hätte er mal nicht gewechselt, weil Valentini hat ja auch den Einwurf erstmal verursacht, den dann Malone reinbringt, den er dann Fröhling auflegt. Also das war dann, Walle war eine Minute auf dem Platz, hat zwei Ballaktionen und
die dann zum Ausgleich führen.
Und leitet damit einfach komplett den Ausgleich ein. Also es war natürlich, tut mir auch sehr leid für ihn, ich mag den Kerl ja, aber ja, das war nicht so glücklich.
Es wurde dann auch noch ein paar Minuten nachgespielt, aber wirklich passiert ist dann nichts mehr. Und entsprechend ging das Spiel dann 1:1 aus. War für einen Club unterm Strich trotz allem ein glücklicher Punkt, wie ich fand. Denn auch wenn das Tor in der Nachspielzeit gefallen ist und wie du sagst, weil er das Ding ziemlich blöd dann vorgelegt hat, aber es war hochverdient für Rostock, oder?
Ja, die hatten auf jeden Fall mehr Offensivaktionen. Torschüsse ist die Statistik eindeutig 19:8 für Rostock. Also mehr als doppelt so häufig wie wir aufs Tor geschossen. Aber sonst ist das Spiel wirklich recht ausgeglichen. Also Ballbesitz fast 50-50, Zweikampfquote 54-46 für einen Club. Also das nimmt sich so gut wie nix. Der Club hatte deutlich mehr Ecken, 9:4, aber
das sind ja allein mal 4 Stück innerhalb von 2 Minuten gewesen, ne?
Genau, und wir wissen ja auch, wie gefährlich wir nach Ecken sind.
Du erinnerst mich daran.
Ja, also das ist eigentlich eine Ecke für einen Club ist eigentlich immer eine gute Konterchance für einen Gegner.
Das sollte sich im nächsten Spiel dann ein paar Mal zeigen. Ja, es wurde also in Rostock nichts mit dem Befreiungsschlag, auf den man vielleicht gehofft hat. Im Gegenteil, Bielefeld konnte an diesem Spieltag in Paderborn mit 2:0 gewinnen und rückte dann bis auf 2 Punkte an den Club heran. der weiterhin auf Platz 17 blieb. Und Paderborn war dann auch der kommende Gegner des Clubs. Über das Spiel und noch einiges andere sprechen wir gleich bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Total Beglubbt. Bei mir in der Leitung ist noch immer der Simon Strauß. Zum Jahresabschluss gegen Paderborn musste nun also etwas passieren. Wollte man nicht die ewig lange Winterpause auf einem Abstiegsplatz überwintern? Zudem war ja nun auch, du hast es ganz am Anfang schon mal erwähnt, die rote Laterne in Reichweite. Und das hätte nun wirklich nicht für eine ruhige Mitgliederversammlung oder gar eine besinnliche Vorweihnachtszeit gesorgt. Apropos Weihnachten, nachdem bislang noch niemand auch aufgrund des Wetters in weihnachtlicher Stimmung war, präsentierte der erste FCN sein diesjähriges Sondertrikot, diesmal nicht im Lebkuchen-Style oder Christkindles-Markt-Style, sondern diesmal zu einem anderen, wie ich finde, jedoch sehr passenden Thema, gerade in Anbetracht der anstehenden WM in Katar, Simon.
Ja, also es war in Zusammenarbeit mit der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg ein ganz schlicht in weiß gehaltenes Trikot ohne große optische Akzente, auf dem dann einfach nur mit schwarz so handschriftlich angedeutet das Wort Mensch stand, fand ich fand es optisch wirklich sehr schön, weil es dadurch, dass wirklich nicht ein anderes optisches Highlight auf diesem Trikot war, außer dieser Schriftzug, hat es wirklich auf die Message begrenzt. Ja, Nürnberg als Stadt der Menschenrechte wollte damit natürlich auch ein Zeichen setzen für Menschenrechte. Im Stadion haben das dann auch die Ultras gemacht mit einer sehr, sehr großen Choreo gegen die WM in Katar, von der man leider im Fernsehen genau nichts gesehen hat, außer in der Zusammenfassung bei der Sportschau wurde in der Halbzeit mal...
Ganz am Anfang hat man auch eingeblendet, ja, bevor sie die ersten Szenen gebracht haben. Ja, ich habe es vorhin gerade nochmal gesehen und es war schon eine beeindruckende Choreo, fand ich.
Ja, also ich fand auch das in der Südkurve einfach, also das wurde im Fernsehen nie gezeigt, dass in der Südkurve einfach zwei Blöcke komplett mit Boykott Katar beschriftet sind, dass da alle Plätze in Schwarz und Weiß abgedeckt waren. Und es war schon viel Betrieb genau auf der Seite, aber Sky hat es nie geschafft, auch nur ein Bild von diesem Block irgendwie mit reinzubringen. Naja, ich weiß nicht, ob da die DFL das Bildmaterial liefert oder ob das Sky eigenes Bildmaterial ist, aber ja, ich finde, das zeigt recht deutlich, dass hier König Mammon doch das Sagen hat.
Ich glaube, das ist ein Thema, da wenn wir uns jetzt mit befassen, dann werden wir heute überhaupt nicht mehr fertig. Und Sky ist halt wirklich auch so, ja, die passen da in dieses ganze Finanzkonstrukt da wunderbar mit rein. Und ja, könnte einem immer ganz anders werden. Also dir hat das Trikot gefallen, oder?
Ja, ich fand es sehr gut. Auch die Message, den Preis fand ich nicht ganz so gut. Also 100 Euro ist schon ein stolzer Preis, vor allem wenn dann nichts davon irgendwie auch an, also ich habe zumindest nichts davon mitgekriegt, dass da irgendwas auch an karitative Zwecke gehen sollte.
Ich dachte schon, also ich habe ja, irgendwas okay, im Kopf, dann, dass es bei der Pressekonferenz, wie sie das Trikot vorgestellt haben, erwähnt hatten. Aber ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, für welchen karitativen Zweck.
Okay, dann mea culpa, ich nehme diese Kritik am ruhmreichen 1. FC Nürnberg zurück.
Also ich muss sagen, bei uns in der Signalgruppe ist das Ganze ja auch ein bisschen diskutiert worden, so rein Optik und Sinn und Zweck. Aber ich fand die ganze Aktion richtig cool, gerade im letzten Spiel vor dieser unsäglichen Katar-WM fand ich die ganze Message extrem gut, nachdem sich dieser eine Katari dann noch so entsprechend katastrophal auch in der Woche zuvor geäußert hat, für mich die absolut richtige Message. Und also mal rein optisch, das hat schon was von weißem Ballett gehabt. Ne?
Das auf jeden Fall. Und ich sehe auch gerade, ich bin nämlich gerade noch mal auf den Shop gegangen, 80 Euro ohne Flock. Also wenn ich mir jetzt, was ich, Fabi Nürnberger drauf machen lasse, dann bin ich bei 95,85, weil die Beflockung halt noch mit drin ist.
Wenn noch was zu haben ist, wäre es eine Überlegung wert, aber ich habe mir dieses Jahr schon dieses
Ach, es sind auch nur noch Kindergrößen, Entschuldigung, Kindergrößen.
Ah, okay. dann brauche ich gar keine Entschuldigung suchen, aber ich habe mir dieses Jahr schon dieses Trikot mit FCN und Schalke gekauft und für dieses Jahr ist mein Budget echt überschritten. Ja, in Sachen Aufstellung gab es im offensiven Bereich auch wieder so die ein oder andere Änderung, Simon, für die Partie.
Ja, es Dua war wieder da. Das fand ich schon mal sehr gut. Dua, Möller-Daly, Kastrop waren wieder in der Startelf.
Weggesser ist nach hinten gerückt.
Weggesser ist eins nach hinten gerückt, genau. Ja, und das, man hat gemerkt, dass Dua und Möller-Daly die Pause ganz gut getan hat. Also die waren beide frischer.
Ja, ich fand allgemein, dass der Club recht engagiert die Partie eigentlich angegangen ist. Es war so auch von der Körpersprache her komplett was anderes als die Spiele davor.
Ja, also die waren deutlich aggressiver. Und man ist direkt draufgegangen. Man hat endlich gesehen, dass der Club wirklich will. Und dass sie, ja, und vor allem, dass sie halt auch den Gegner dann eng angegangen sind, dass sie aggressiv waren. Es war eine komplett andere Körpersprache. Also das hat mir auf Anhieb wirklich gut gefallen.
Ja, schon in der zweiten Minute hat Tempelmann einen schönen Ball auf Dua gespielt. Der war da leider im Abseits gestanden. Eine Minute später hat Mats Möller-Daly aus spitzen Winkel nach einem Doppelpass mit Kastrop abgezogen. Da ist dann Rohr noch dazwischen gegangen. Man hat schon gemerkt, da war so ja eine ganz andere Dynamik auch wieder im Spiel. Und hat mir sehr gut gefallen. Allerdings ist Paderborn halt auch eine Mannschaft, auch wenn die hatten die letzten drei Spiele zuvor verloren, unter anderem eben auch zu Hause gegen Bielefeld, da mussten sie aber, glaube fast eine Stunde oder so in Unterzahl spielen. Und bei denen war das Momentum halt auch nicht so ganz auf ihrer Seite. Entsprechend war es dann ein Stück weit auf Augenhöhe, aber man hat schon gemerkt, dass Paderborn ziemlich viel Qualität nach vorne hat. In der sechsten Minute ist Srebeni auf links durchgegangen, hat auf Platte abgelegt und im Vorfeld bei der Szene mit Srebeni war dann leider eine folgenschwere Szene, nämlich Lawrence, der sich dabei verletzt hat.
Ja, also das sah direkt nicht gut aus. Also er ist irgendwie ganz blöd hingefallen und sein Gegenspieler ist auch noch irgendwie draufgefallen auf dem Oberschenkel. Und ja, da hat man schon gesehen, okay, der wird wohl nicht weitermachen können und das direkt nach 6-7 Minuten ist schon ja sehr, sehr blöd.
Ja, dummerweise eine Minute später lag dann auch Erik Weghesser nach dem Zweikampf mit Obermeier am Boden, war allerdings kein Foul, sondern ein ganz normaler Zweikampf und musste dann auch behandelt werden. Und er ist zwar genauso wie Lawrence nochmal aufs Feld gegangen, allerdings bei Lawrence ging es dann nicht mehr weiter. In der 11. Minute kam dann Fofana für ihn und ja, vor ein paar Tagen dann auch die bittere Nachricht, Innenband und Innenmeniskusriss. Also das kann eine Zeit dauern, bis er wieder fit ist, befürchte ich.
Ja, also ich glaube auch, dass wir Lawrence jetzt trotz der langen Winterpause nicht zum Rückrundenauftakt sehen werden. Also zumindest auf dem Platz nicht.
In der 14. Minute dann ein schöner Konter über Leipertz, der dann wieder auf Platte abgelegt hat, der dann ja mit seinem Schuss ein bisschen gezögert hat und Schindler konnte dann blocken. Aber man hat schon gemerkt, dass ja Paderborn da doch ein bisschen Lunte gerochen hat und die Offensivbemühungen ein Stück weit verstärkt hat.
Ja, es ist natürlich klar, wenn du siehst, aus der eingespielten Abwehr muss einer früh raus, da gehst du dann natürlich nochmal viel intensiver vorne ran, weil du einfach auch darauf hoffst, dass jetzt die nicht so eingespielte Konstellation dann einfach Fehler in der Abstimmung hat zum Beispiel und du dann doch mal das Glück hast, irgendwie allein vor Martinia zu stehen.
Ja, auch so die ersten paar Szenen von Fofana sah auch ein bisschen unglücklich aus, aber er hat sich dann für meinen Geschmack zumindest richtig gut auch in die Partie dann reingekämpft, ne?
Ja, also Fofana ist für sein junges Alter wirklich ein sehr stabiler Defensivspieler. Also ich mag den Jungen wirklich und manchmal ist er noch ein bisschen übermütig. Gerade wenn er so in die Offensive startet, da legt er sich manchmal die Bälle doch sehr weit vor. Aber das ist alles das sind Dinge, die kann man lernen und die wird er auch lernen. Also der wird auch seinen Weg nach der Leihe definitiv gehen. Also dem traue ich schon auch erste Bundesliga zu.
Ja, in der 16. Minute gab es dann eine Ecke vom FCN, die, du hast das vorhin schon mal gesagt, so eine typische FCN-Ecke war, völlig harmlos, aber Paderborn hat dann daraus dann gekontert und Jammerer konnte Justwan erst 25 Meter vor dem Tor dann stoppen und ja, Martina kam da auch ziemlich weit raus. Das war eine etwas wilde Szene, ne?
Das war sehr wild, vor allem, weil er auch gegrätscht kam. Und ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass ihn nicht treffen. Und er grätscht zum Glück ins Leere, weil hätte er Justwan getroffen, dann wäre er halt einfach, da wäre er vom Platz gegangen.
Ja, vom Platz glaube ich fast nicht, weil Jammerer wäre noch in der Nähe gewesen, ja. hätte auch noch eingreifen können.
Stimmt, aber es war schon hoi. War schon wild.
Ja, in der Folge war es irgendwie eine ziemlich offene Partie. Also beide Mannschaften hatten so ihre Szenen, aber nicht wirklich irgendwie was Zwingendes. Das erste Zwingende war dann in der 23. Minute, als Dua schön in die Tiefe geschickt wurde, ich weiß gar nicht mehr von wem, und auf dem rechten Flügel dann durchgeht und zu da Ferner passt, der am langen Eck steht. Aber es passt halt im Moment leider auch zu da Ferner, dass er mal
wieder... Diese Szene ist nie passiert.
Die ist insofern nicht passiert, weil du im Moment der Ballabgabe im Abseits stand. Das ist richtig.
Was da ferner natürlich klar war, weshalb er dann einfach den Ball an der Außenlinie gestoppt hat und einfach, nett wie er ist, direkt dem Abwehrspieler gegeben hat.
Okay, da können wir uns drauf einigen. Also sagen wir mal so, wenn er das Ding trotzdem einfach in die Maschen gesetzt hätte und es hätte dann nicht gezählt wegen Abseits, ich glaube, da ferner hätte es trotzdem gut getan. Wobei ich ja gerade gegen Paderborn diesmal echt eine Lanze für ihn brechen möchte, weil der hat in diesem Spiel wirklich gerackert und gekämpft und den Rasen umgegraben. Das war schon wirklich bemerkenswert, fand ich.
Ja, das ist eigentlich immer so, dass also er rackert wirklich viel da vorne und ist halt leider Gottes so glücklos vorm Tor. Also ich meine, er hat letzte Saison ja gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Und es wäre ihm wirklich, wirklich, wirklich zu wünschen, dass diese Saison nochmal schafft, auch ein Tor zu schießen. Oder mehrere Tore. Das müssen nicht 12 wie in der letzten Saison sein, aber so 8 bis 10 wären ganz nice.
ja, fast ein Tor geschossen, hätte kurz darauf dann allerdings Paderborn, nämlich als Justwan aus 20 Metern den Ball aus der Drehung nimmt. Und es ist nur Martinias rechtem Arm zu verdanken, der da noch ziemlich schnell und reflexartig ausgefahren wurde. Und der hatte den Ball dann noch an die Latte gelenkt. Leider ist er dann, wie er auf dem Boden wieder aufgekommen ist, ziemlich blöd mit dem Arm aufgekommen und hat sich dabei verletzt. Er ist dann auch kurz mal behandelt worden. Und ich glaube, gestern oder vorgestern kam dann die Nachricht, oh, er wird auch eine Zeit lang ausfallen, denn er hat sich ein Sehnenanriss in der Schulter zugezogen.
Ja, das hat man dann auch gesehen. Also er stand da schon mit sehr schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Platz. Ja, also Sehnenanriss in der Schulter, er muss wohl unter das Messer, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so tragisch wie die anderen Verletzungen. Und also, wenn alles gut geht, kann es sogar schon sein, dass er bis zum Trainingslager wieder halbwegs fit ist und da schon natürlich belastungsgesteuert, aber mittrainieren kann und dann bis Rückrundenstart wieder fit ist. Weil es wäre sehr, sehr schade, dann zum Rückrundenstart auf einen Martinia in der aktuellen Verfassung verzichten zu müssen.
Also ganz so positiv gestimmt wie du bin ich da ehrlich gesagt nicht, weil gerade so ein Sehnenanriss, gerade beim Keeper, also ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ich sehe ihn ehrlich gesagt zum Start der Rückrunde noch nicht im Tor.
Also war auch wirklich jetzt bei mir wirklich vom Positivsten ausgegangen, eben dass es jetzt nicht sehr gravierend ist, dass alles gut verläuft und ein gutes Heilfleisch hat.
Wir wünschen ihm auf alle Fälle alles, alles Gute, allein schon.
Nur das Beste.
Ja, wir brauchen ihn ganz einfach.
Ja. Und wenn es nur ist, dass er hinterm Tor steht und Karl Klaus einfach sagt, wo der andere hinschießt.
Und ihn daran hindert, solche Bälle wie er im letzten Saisonspiel, vergangene Saison gegen Schalke zu spielen.
Ja.
In der 36. Minute war so eine Phase gerade gelaufen, wo Paderborn wieder ziemlich gedrückt hat, aber nicht so wirklich zu Potte gekommen ist. Und gerade in so einer Phase spielt Johannes Geis einen typischen Johannes Geis-Ball, und zwar im positiven Sinne. Ein schneller, hoher Ball auf Dua, direkt über die Abwehrspieler drüber, dann kommt der Torwart Zingerle auch noch zu weit raus, ein bisschen, ja, unkoordiniert, möchte ich sagen, und Dua überlupft ihn aus 20 Metern, Ball geht ins Tor und der Klub führt mit 1-0.
Ja, man muss Dua nur lang spielen. Gebetsmühlenartig wiederhole ich das Woche für Woche. Spielt den Dua lang.
Vielleicht haben sie unseren Podcast ja gehört.
Jetzt wird's gemacht und schon trifft er. Ja, es war also von Geis auch wirklich, das war ja so ein Getümmel da auch um Ball. Er kommt am Ball, spielt das Ding, lobt das Ding vor und Dua bleibt da einfach also eiskalt und hebt das Ding über Zingerle drüber. War saustark und hat auch wirklich die Qualität von Dua gezeigt, dass er einfach vorm Tor eiskalt ist. Und wir haben, also ich habe nach dem Vorbereitungsspiel gegen Arsenal schon gesagt, der Junge ist eine Waffe. Und ich kann es nur wiederholen. Also mit Dua haben wir einen Stürmer geholt, wo ich mich frage, warum an dem keine Erstligisten dran waren. Also der hat einen Bombenabschluss, er ist sauschnell. Gut, Ballannahme, da hat er noch ein bisschen Defizite. Der springt ihm schon manchmal weit weg, aber das kann er durch seine Schnelligkeit wieder wettmachen.
Ja, und außerdem muss man ihm nur den Ball in Lauf spielen, dann muss er ihn gar nicht groß annehmen, sondern kann gleich abschließen.
Genau.
Also.
Genau.
Da sehe ich jetzt gar nicht so die Probleme. Bis zur Pause ging es dann noch ein bisschen hin und her. der FCN stand hinten auch wieder, ja, vielleicht ein bisschen auch gepusht durch die 1-0-Führung, wieder ein bisschen sicherer und konnte sehr, sehr viele Schussversuche von Paderborn dann blocken. Unterm Strich die Führung zu dem Zeitpunkt ein Stück weit glücklich, aber auch nicht komplett unverdient, wie ich finde. Und das Ganze hat dem FCN bis zur Pause dann auch ein Stück Sicherheit wieder zurückgegeben. Für uns gibt es jetzt auch einen kleinen Schluck Pausentee und dann sind wir zurück bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zurück bei Total Beglubbt und meinem Gast Simon Strauß. Ja, Simon, der 1. FC Nürnberg kam für meinen Geschmack dann relativ gut aus der Pause zurück und hat dann auch gleich versucht, weiterhin Paderborn unter Druck zu setzen.
Ja, es ist, sie haben endlich mal das gemacht, was aus der Fangemeinde seit Monaten eingefordert wird. Versuchen nachzulegen und weiter Druck ausüben und aufs zweite Tor gehen. Also wirklich eben diese Basics, dass ein Tor meistens nicht reicht. Haben sie scheinbar dann doch trainiert und deswegen waren sie offensiv weiter vertreten.
Ja, wobei Paderborn das Ganze auch nicht auf sich wollte beruhen lassen. Die haben dann schon auch so versucht, nach vorne zu kommen. Srbeni hat in der 49. Minute einen Konter ein bisschen verstolpert, das Jamra klären konnte. Und Leipertz dann zwei Minuten später nach einer Kopfballverlängerung wieder von Srbeni dann rechts vorbeigeschossen. Aber der Club hat mitgespielt und der Club hat vor allem gewollt. Und auch da fiel mir dann wieder diese veränderte Körpersprache auch auf. Und das Ganze gipfelte dann für mich persönlich in der 55. Minute, als Geis im Mittelfeld einen Ball erst verliert, aber sofort nachgeht, den Ball zurückgrätscht, aufnimmt, auf Mats Möller-Daly spielt. Der spielt dann einen schönen Doppelpass mit Daferner und gibt den Ball dann weiter auf Dua. Und was dann folgte, war einfach ja fast schon Christiansen-esk.
Das war zum Zungenschnalzen. Also es war einfach dieser von mir schon angesprochene super Abschluss von Dua. Der hat einen Schuss, das ist ein Traum. Der zieht ab und der Ball macht in der Luft Sachen, die siehst du in der zweiten Liga so nicht. Also der ist wirklich das Ding, der zieht ab über den Torwart drüber. Du denkst, ja gut, der geht auch übers Tor und plötzlich sackt der Ball ab und landet perfekt im Knick. Also wirklich eine unglaubliche Schusstechnik von Dua und ein wunderschönes Tor.
Sein zweites an diesem Tag und vor allem, er hat es am 17. Spieltag dann endlich auch mal geschafft, zu Hause zu treffen. Seine bisherigen 4 Tore hat er ja allesamt auswärts erzielt.
Und ja, ist Zeit geworden, würde ich mal sagen.
Ja, es war, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt, dass das Ganze passiert ist. Ja, und nach der 2-0-Führung war der Club auch weiterhin dran. Ne? Also die haben versucht, Paderborn weiter unter Druck zu setzen, dass sie gar nicht großartig in die Hälfte des FCN dann irgendwie kommen. Weißt du, wie es dir ging?
Ja, also die waren irgendwie, ja, man hat halt gut gepresst auch und stand defensiv auch stabil.
Man hat überhaupt mal gepresst im Gegensatz zu den vergangenen Wochen.
Und ja, also es war wirklich auch ein gutes Fußballspiel vom Club, muss man so sagen. Also und Paderborn sind ja jetzt auch nicht irgendwie irgendwer, sondern die waren auch 6 Spieltage lang Tabellenführer. Also die können schon auch was und gerade auch offensiv.
Da Das sind wir wieder so bei dem Punkt, gegen solche Mannschaften kann der Club dann aber auch viel mehr zeigen, als wenn er jetzt gegen, ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, aber gegen irgendeine Mannschaft dann spielen muss, die sich dann halt hauptsächlich hinten reinstellt und dem Club den Ball überlässt, ne?
Genau. Also es, die haben schon versucht, dagegen zu halten und wir haben es ihnen aber auch einfach schwer gemacht.
Zumindest bis zur 63. Minute haben wir es ihnen schwer gemacht. In der 63. Minute dann Doppelwechsel beim 1. FC Nürnberg. Valentini kam für Kastrop und Luis Breuning kam für Erik Wegesser. Erik Wegesser, ja, er hat sich ja in der ersten Halbzeit verletzt, hat noch versucht weiterzuspielen. Es ging auch eine ganze Zeit. Aber auch hier Anfang der Woche dann die Diagnose Verletzung des vorderen Kreuzbandes. Das heißt, zweite Linksverteidiger, der uns eine sehr, sehr lange Zeit noch fehlen wird, nach Tim Handwerker.
Scheiße ist das. Würde ich jetzt einfach mal, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es ist einfach scheiße.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wie gesagt, für ihn kam Breuning. Und so wie wir in Rostock einen Spieler eingewechselt haben, der gleich in seiner ersten Szene am Gegentor beteiligt war, da war es Enrico Valentini in gleich in doppelter Hinsicht, war es in diesem Fall dann Luis Breuning, der ja in der 64. Minute eine Flanke von Muslia, der von links ins Zentrum geflankt hat, versucht zu klären, aber den Ball nicht wirklich trifft und sozusagen just waren fast schon mustergültig auf den Kopf serviert.
Ja, hätte es gewollt, wäre es perfekt aufgelegt. Es tut mir schon leid für Luis Breuning. Es, ja, erster Ballkontakt, direkt den Gegner auf den Kopf, das Tor ist gefallen. Aber also was man so in den Fernsehbildern dann gesehen hat, wurde aber auch von der Mannschaft dann direkt aufgebaut und hat danach auch eigentlich ein okayes Spiel noch gemacht. Also waren jetzt keine großen Highlights dabei, aber eben auch keine Lowlights. Also er hat es dann wirklich ordentlich gemacht und ja, dass sowas passiert und da muss man auch als Fußballprofi mit umgehen können. Also ich hätte aber auch ganz ehrlich nicht Breuning für Wegesser gebracht, weil Breuning, glaube ich, auch in Würzburg nie Linksverteidiger gespielt hat, sondern immer Innenverteidiger. Im Gegenzug hat Valentini aber schon Linksverteidiger gespielt.
Und zwar gar nicht schlecht.
Und du hast einen Nene Braun noch auf der Bank sitzen gehabt, der in der U23 einen sehr guten Linksverteidiger spielt. Vor allem mit Zug nach vorne. Und
der auch in der Vorbereitung, fand ich, richtig gut war, ne?
Genau, also ich habe den im Vorbereitungsspiel gegen Schweinfurt gesehen, wie der mit Wonitsch die linke Seite da bewirbelt hat. Also es war wirklich sehr schön anzuschauen. Und das hat mich dann schon gewundert, dass er da lieber jemand auf eine positionsfremde Position stellt und ja, halt den wirklich etatmäßigen Linksverteidiger auf der Bank lässt.
Da war ich auch etwas überrascht. Also ja. Konnte ich auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Breuning wäre für mich eher dann noch als Innenverteidiger irgendwie auf der Bank gesessen und als Linksverteidiger, wie gesagt, ich hätte, glaube ich, Walle auf links spielen lassen und Jamara im Spiel gelassen. Ah, Entschuldigung, Jamara ist ja sogar drin geblieben. Kastrop ist genau. Ja rausgegangen für Valentini. Von daher Jamara auf rechts, Valentini auf links wäre für mich die Wahl gewesen. Aber gut, ja. So ist es halt jetzt anders gekommen. 4 Minuten nach dem Ausgleich hat Justwan noch einmal eine ziemlich gute Chance gehabt, als der Club eine Flanke von Obermeier nicht wirklich geklärt kriegt, die Kugel wieder bei Justwan landet und der dann aus 18 Metern mal mit dem Außenriss abzieht und der Ball nur ganz knapp am rechten Pfosten vorbeigeht, das hätte auch richtig ins Auge gehen können.
Ja, der hätte ganz dumm ausgehen können, sagen wir es mal so.
In der Folge hat man auch gemerkt, der Club hat sich ein Stück weit auch hinten eingeigelt und auch zurückgezogen, den Fokus auf die Defensive gelegt, was allerdings auch recht gut funktioniert hat, muss man sagen, obwohl eine der gefährlichsten Offensiven mit Paderborn als Gegner auf dem Platz stand, fand ich, dass sie das relativ gut gemacht haben. Also sind nicht in irgendwelche Konter dann gelaufen, dadurch, dass sie sich halt zurückgezogen haben. Und wirklich nennenswerte Abschlüsse hatte Paderborn dann in der Zeit auch nicht, obwohl sie eben den Club unter Druck gesetzt haben.
Ja, es ist, man hat dann wirklich gut verteidigt, wirklich die defensive Stabilität dann gesucht und einfach auch den Paderbornern keinen Raum zum Spielen gelassen, dann in der eigenen Hälfte, also in der FCN-Hälfte. Und klar, wenn du dich auf die Defensive konzentrierst, dann ist erstmal nach vorne nicht viel drin.
Wobei in der 77. Minute dann doch was nach vorne drin gewesen wäre. Und zwar hat der Club dann Paderborn mal wieder ein Stück weit angelaufen. Die haben sich in der Defensive gegenseitig in der Viererkette den Ball zugeschoben und der letzte Querpass von Hünemeyer war dann doch ein Stück weit zu kurz und da ist dann Dua reingesprintet. Rechts in den Strafraum, kommt frei an die Kugel, aber ist dann im letzten Moment am langen Bein von Zingerle gescheitert, der sozusagen seinen Fehler beim 1:0 dadurch wieder wettgemacht hat. Wäre es natürlich gewesen, drittes Tor von Dua an diesem Tag und ich glaube, das wäre dann die endgültige Entscheidung, Viertelstunde vor Schluss gewesen.
Ja, und also es war auch wirklich gut gehalten von Zingerle, weil also Dua hat eigentlich alles richtig gemacht. Mich hat es gewundert, dass er da flach abschließt. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er das Ding dann auch eher wirklich mit einem satten Schuss nimmt und dann so halb hoch, weil dann hätte er wahrscheinlich auch gepasst. Aber gut, es war trotzdem ein guter Abschluss, der noch besser gehalten wurde.
2 Minuten später ist Dua dann auch vom Platz gegangen. Für ihn kam Lukas Schleimer und ebenso ging da ferner vom Platz. Für ihn kam dann Erik Schuranov. Und so wirklich großartig ist dann auf dem Platz eigentlich nimmer viel passiert. Also ich weiß nicht, ob dir noch irgendwelche Szenen dann im Gedächtnis waren.
Ja, es gab noch eine gelb-rote Karte.
Die hätte ich noch angesprochen, aber so von in Bezug auf großartige Chancen war eigentlich gar nicht mehr so viel, also zumindest nichts Zwingendes.
Nee, also dann wirklich nur noch in der Nachspielzeit, als Schuranov auch an Zingerle scheitert, aber sonst waren dann eigentlich auch wirklich so gute 10 Minuten eigentlich keine zwingenden Chancen mehr.
Das Ding hätte ich Schuranov ja unheimlich gegönnt. Ne? Im letzten Spiel des Jahres dann endlich mal dieses Seuchenjahr mit dem Tor beendet. Das wäre eigentlich fast schon zu schön, um wahr zu sein gewesen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
Ja, und da hat er die Scheiße hat er irgendwie an beiden Füßen momentan.
Ja.
Du hast es angesprochen, 88. Minute gab es dann noch die gelb-rote Karte für Piringer. Ja, in meinen Augen verdienter kann man sie sich nicht abholen, ne?
Ja, also Zweikampf verloren, nachgehakt. Tja. Dumm, aber verdient.
In meiner Jugend, als es noch keine gelb-roten Karten gab, ist sowas als Revanche-Foul gewertet worden. Und so ein Spieler ist dann mit Rot vom Platz gegangen. Und damals war eine rote Karte nicht irgendwie 1-2 Spiele Sperre, sondern es gab immer zwischen 4 und 8 Wochen Sperre. Und da kann Piringer froh sein, dass wir das Jahr 2022 schreiben. dass er nur ein Spiel fehlt. Ich kann mich da an Szenen mit Horst Weyrich erinnern in frühen 80ern. Die sind da komplett anders ausgegangen. Ja, so ist es aber beim 2:1 geblieben. Riesenjubel im Max-Morlock-Stadion. Mit diesem wichtigen Heimsieg befreit sich der 1. FC Nürnberg im letzten Spiel vor der langen WM-Pause aus dem Tabellenkeller und klettert auf Rang 11. Und wir machen noch eine letzte Pause und sind dann gleich wieder zurück bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem tapferen Gast Simon Strauß. Ja, die Hinrunde ist nun beendet. Das anvisierte Saisonziel Platz 1 bis 6 ist meilenweit entrückt. Der Club überwintert auf Rang 11. Jedoch ist der Blick auf die Tabelle ein Stück weit auch trügerisch. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Denn das Schlusslicht Sandhausen ist nur 3 Punkte entfernt und hat sogar um ein Tor eine bessere Tordifferenz. Ich muss dich wahrscheinlich nicht fragen, ob du mit der Hinrunde zufrieden bist, oder Simon?
Du kannst schon fragen. Ja, also es ist halt dieses Wechselspiel. Du hast richtig gute Spiele wie das Derby. Du hast auch gegen Bielefeld ein richtig gutes Spiel gemacht. Du hast jetzt gegen Paderborn ein gutes Spiel gemacht. Aber
gegen Düsseldorf
auch noch, aber dann hast du da wieder ja so Klopper drin, also die du dir wirklich nicht erklären kannst.
Wobei man fairerweise natürlich auch sagen muss, zum Zeitpunkt, als wir das Derby gewonnen haben, als wir gegen Bielefeld gewonnen haben, es sind zwei Mannschaften, die da komplett hinten drin standen. Paderborn erwischen wir jetzt in einer Phase, wo sie 3 Spiele zuvor schon verloren haben. Man muss es halt auch ein Stück weit relativieren und ich glaube, wir sind jetzt alle froh, dass wir einigermaßen zumindest vom Tabellenrang ein Stück weiter oben stehen, als wir zwischendurch gestanden haben. Und ja, das Trainerteam, die Mannschaft in der Vorbereitung dann entsprechend ein bisschen nach seinem Geschmack ein bisschen formen kann, oder?
Ja, also er hat jetzt endlich mal eine Vorbereitung. Und da werden jetzt die Karten neu gemischt. Ich wünsche mir natürlich, dass es jetzt wirklich dann eine A11 gibt, der vertraut, dass endlich dieses dauerhafte Rotieren ein Ende hat, weil so schaffst du es nicht, eine eingespielte Mannschaft hinzukriegen, wenn von 11 Spielern auf dem Platz nur, was weiß ich, 6 Spieler am Spieltag davor auf dem Platz standen. Ich glaube, Matenia ist der einzige Spieler, der alle Spiele durchgespielt hat, die Saison.
Ja, das ist schon so ein Punkt. Das war auch so mein Hauptkritikpunkt. Und der Robert Klaus noch, für meinen Geschmack hat er die Mannschaft und das System immer viel zu sehr nach dem Gegner ausgerichtet, anstatt auf die eigenen Stärken ein Stück weit zu setzen. Und so wenig ich Tim Walter mag, aber der ist halt da beim HSV irgendwie komplettes Gegenteil. Der zieht seinen Stiefel durch. Er hat seine Art zu spielen und völlig egal, wer da der Gegner ist, ob Sandhausen oder Darmstadt, er spielt sein Spiel mit der Mannschaft.
Ja, er wird trotzdem nicht aufsteigen.
Das ist wieder ein anderes Thema. Ja, wer in der Vorbereitung fehlen wird, wir haben es vorhin schon im Spielbericht gesagt, ist zum einen James Lawrence, Erik Wegesser, Tim Handwerker fehlt noch. Bei Florian Hübner weiß man auch noch nicht so genau, was los ist. Dazu Christian Matenia. sieht auf der Verletztenliste momentan nicht so gut aus. Wenn man jetzt noch die Finanzsituation mit einberechnen, glaubst du an Neuzugänge?
Ja, natürlich. Die Vorbereitung ist ja unser erster Neuzugang.
Hast jetzt schön den Herrn Reppe zitiert, ne?
Nee, ich glaube nicht dran. Also ganz ehrlich, wüsste nicht, wen wir uns da leisten können. Es gibt im Winter eigentlich keine ablösefreien Spieler. Es sei denn, wir verkaufen jemanden im Winter.
Das wär der nächste Punkt. Rechnest du, dass irgendjemand verkauft wird?
Naja, wir haben schon ein deutliches Überangebot in der Offensive und da laufen auch Verträge zum Saisonende aus. Also wenn du jetzt mit einem Felix Lohkämper oder Pascal Köpke, wenn man die nicht halten möchte, ich weiß nicht, wie weit da die Gespräche sind, ob schon Gespräche stattgefunden haben, aber wenn man mit denen noch Geld verdienen möchte, sollte man sie im Winter auf den Markt setzen. Also gerade bei Lohkämper sehe ich es eher kritisch, weil das noch der einzige ist in der Offensive, der von der Geschwindigkeit her etwa an Dua ranreichen könnte und somit quasi Dua in einem auf Dua zugeschnittenen Spielsystem adäquat ersetzen könnte. Also halbwegs adäquat. Der Abschluss von Dua ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber rein von der Geschwindigkeit vom Spielsystem mit schnellen, langen Bällen in die Spitze.
Ein Name, der natürlich beim Thema Abgänge immer so ein bisschen auch rumgeistert, ist Erik Schuranov. Aber ich glaube mal, nach diesem, ja, man muss es schon wirklich so sagen, Seuchenjahr, das er jetzt hinter sich hat, 2022, da dürfte es vor allem an Interessenten mangeln wahrscheinlich, ne?
Ja, ich meine, wenn wir jemanden finden, der uns da irgendeinen siebenstelligen Betrag zahlt, auch um unser Eigenkapital wieder nach oben zu treiben. Ich glaube, dann wird schon auch die Anweisung kommen, ja, dann kommt der weg, wenn uns da jemand mehr 1-2 Millionen, sowas, 3 Millionen, schön wären 5, zahlt. Weil wir sind halt finanziell aktuell so gar nicht auf Rosen gebettet.
Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Es steht nämlich im Moment, Zeitpunkt der Aufnahme, Donnerstagabend, 20.48 Uhr gerade, eine Strafe von der DFL wegen der Verringerung des Eigenkapitals im Raum. Im letzten Jahr hat der Club ein negatives Eigenkapital von 3,9 Millionen aufgebaut. Hätte eigentlich nach DFL-Statuten nur 5% steigern dürfen. Durch Corona ist man schon auf 10% nach oben gegangen. Allerdings wären das dann 390.000 minus gewesen. Der Club steht bei 2 Millionen im Moment. Werder Bremen hatte einen Antrag gestellt, dass da irgendwie ein Auge zugedrückt wird. Dieser ist heute abgelehnt worden. Dementsprechend rechnet man auch in Nürnberg mit einer Strafzahlung von rund 500.000 Euro. Wenn man nicht bis zum Ende des Jahres entsprechend 1,61 Millionen Euro auftreiben wird. Das ist natürlich auch wieder was, so langsam aber sicher gewöhnt man sich in Nürnberg an solche Nachrichten, oder?
Ja, wir sind ja solche Nachrichten jetzt schon auch aus den Zeiten vor dem aktuellen Finanzvorstand und vor seinem Vorgänger gewöhnt. Also da hat ja noch ein Ralf Woi gewütet. Da war das ja gang und gäbe, dass solche Strafzahlungen kamen.
Wir haben halt keinen Aro mehr, der seinen Geldsäckel aufmacht, ne?
Ja, aber wir haben ja bestimmt jemand anders mit dem Geldsäckel, oder?
Dazu müsste es aber Satzungsänderungen geben. Und schon sind wir bei einer wunderbaren Überleitung. Und zwar am Samstag um 11 Uhr steht die alljährliche Mitgliederversammlung an. In diesem Jahr ohne Chatfunktion, dafür in Präsenz, das Ganze in der Messe in Nürnberg. Neben der Wahl zum Aufsichtsrat, 3 Mitglieder stehen ja turnusgemäß zur Wiederwahl, wovon Max Müller sich diesmal nicht mehr aufstellen lässt, haben wir noch andere Tagesordnungspunkte, und zwar ganz wichtig eine Abstimmung über die Satzungsänderung zum Thema Gründung von Gesellschaften. Das Ganze ist im Vorfeld jetzt auch im Gegensatz zum letzten Jahr viel, viel deutlicher klar gemacht worden. Allerdings sind natürlich auch die Gegner gleich entsprechend aus ihren Löchern gekrochen. Ganz prominent ist das Beispiel in dem Fall Günter Koch, der ja irgendwie hinter allem wieder irgendwelche Verschwörungen wittert und einen entsprechenden Ergänzungsantrag noch auf die Tagesordnung hat setzen lassen, dass eine Gründung von Gesellschaften nur dann möglich sein soll, wenn ein positives Eigenkapital vorhanden ist. Das ist nett formuliert, aber genauso gut könnte er auch sagen, wir sind gegen einen solchen Satzungsänderungsantrag zur Gründung, der eine Gründung von Gesellschaften macht, weil positives Eigenkapital in Nürnberg in der derzeitigen Lage irgendwie nicht wirklich in Sicht, oder?
Ja, und die Gesellschaften sind ja auch dazu geplant, um einfach das Ganze auf finanziell etwas stabilere Beine zu stellen.
Und vor allem abzusichern.
Und dass nicht der Verein dafür haftet. Und das will Günter Koch damit torpedieren. Ich verstehe es nicht.
Ja, also zum Thema Günter Koch nur eines. Er war so in meiner Kindheit war er so der Held, als er noch bei heute im Stadion immer mit dem Club gelitten hat, aber in den letzten Jahren für meinen Geschmack sehr, sehr wunderlich geworden und glaubt an irgendwelche Verschwörungen beim DFB und so weiter und so fort. Das, ja.
Ja, es ist ja grundsätzlich so, dass Menschen im Alter wunderlich werden. Also so sehe ich das bei Günter Koch auch. Er ist ein alter Mann, der jetzt halt wunderlich wird. Ich habe Günter Koch wirklich, ich hing an seinen Lippen jeden Samstag bei heute im Stadion. Ich schätze sehr, wie er sich für den Club immer eingesetzt hat und auch weiterhin einsetzt. Ich meine, er meint es ja auch wirklich nur gut. Aber ja, hier schießt er, glaube ich, etwas mit seinem Antrag oder mit seinem Zusatzantrag übers Ziel hinaus und ja, könnte das schon auch einfach mal bleiben lassen.
Was wir nicht bleiben lassen können, ist für mich der wichtigste Punkt an der Mitgliederversammlung.
Wienerle und Bier.
Das auch, aber in dem Fall nur an zweiter Stelle. Nee, ganz oben steht für mich die Verschmelzung des ersten FC Nürnberg mit dem ersten FCN Frauen- und Mädchenfußball e.V. Bei der letzten Mitgliederversammlung ist ja das Mandat erteilt worden, alles dafür in die Wege zu leiten und das Ganze soll jetzt am Samstag sozusagen in trockene Tücher gebracht werden. Ich glaube, das ist ein Antrag, der auf nahezu keine Gegenstimme stoßen wird.
Das will ich mal stark hoffen. Also wer da dagegen stimmt, hat in einem Fußballverein der aktuellen Zeit keinen Platz. Weil das ist einfach dann reine Misogynie, reine Frauenfeindlichkeit, weil es gibt keinen Grund, hier nicht dafür zu stimmen.
Genauso wie es auch nur einen Fußball gibt und keine Unterscheidung zwischen Männerfußball und Frauenfußball. Das ist ein und dasselbe Spiel und da ist ansonsten nichts hinzuzufügen. Ich freue mich drauf, wenn diese Verschmelzung endlich durchgeführt ist.
Dito, und ich freue mich auch schon sehr dann auf den Sonntag.
Als könntest du meine Notizen lesen, die ich mir gemacht habe. Das ist nämlich der nächste Punkt auf meiner Liste. Sonntag 14 Uhr, Pokalspiel. Die Clubfrauen gegen den VfL Wolfsburg. Es sind bereits 15.000 Karten, Stand heute, verkauft. Ist eine stolze Zahl. Ich glaube, noch kein Zweitligist hat vor so einem großen Publikum gespielt, aber ganz ehrlich, da müsste doch noch was gehen, oder?
Ja, da muss was gehen. Also die 20 will ich geknackt sehen. Es ist übrigens auch bereits einen DFB-Pokal-Rekord bei den Frauen außerhalb der Finalspiele.
Genau. Und da wir natürlich mit gutem Beispiel vorangehen, Simon, sind wir beide natürlich auch im Stadion.
Natürlich, also nicht nur wir beide, der Max und der Felix sind ja auch dabei. Und der Daniel ist noch dabei.
Da gibt es noch einige Hörer, die mit Sicherheit am Sonntag auch diese Zeit erübrigen sollten und sich dieses Spiel angucken. Die Clubfrauen sind personell ein bisschen lädiert. Es fehlen Nadja Burkhardt, Michaela Drescher, Leonie Vogel, Nele Bauereisen, dazu noch Mona Gellert und Franziska May. Und bei den Wölfinnen ist leider Lena Oberdorf nicht mit dabei, aber die haben natürlich mit Lena Lattwein, Jule Brandt, Svenja Huth, Alex Popp, Merle Froms und Katrin Hendrich genügend andere deutsche Nationalspielerinnen. Und ich sag mal, wann hat man die Chance, so viel Power und wirklich Können und alles auf einem Schlag zu sehen? Und jeder, der sich da keine Karte für den Sonntag besorgt, dem ist eigentlich nicht zu helfen, oder?
Eigentlich nicht. Aber wer es wirklich nicht schafft, weil er sie krank ist oder auf die Katze von der Freundin aufpassen muss, die Oma pflegen, das Kind kotzt. Egal, das Spiel wird auch live und kostenlos auf fcn.de und YouTube übertragen. Also, wenn ihr schon nicht vor Ort sein könnt, schenkt den Clubfrauen wenigstens die Klicks, schaut es euch an, feuert sie vorm heimischen Bildschirm an. Sie spüren es bestimmt.
Ja, wir beide sind unter anderem dann im Max-Marlock-Stadion. Da kam die Woche auch noch eine Meldung, nämlich, dass der erste FC Nürnberg gemeinsam mit der Stadt Nürnberg mal wieder eine Machbarkeitsstudie in Sachen Stadionneubau oder Umbau oder wie auch immer Bau in Auftrag gegeben hat. Hast du in den letzten Jahren mitgezählt, wie viel der Machbarkeitsstudie das jetzt ist?
Nee, weil ich erst glaube, dass da was neu gemacht wird, wenn es einen Spatenstich gibt.
Und ich glaube wiederum, selbst beim Spatenstich noch nicht, sondern erst, wenn dir das Eröffnungsspiel da drin stattfindet.
Ja, es ist, aber es gibt ja auch Aufsichtsratskandidaten, die Stadionkonzepte auch schon eingereicht haben. Nämlich das sogenannte Kombi-Stadion und das Phono-Stadion.
Da hast du mir jetzt was voraus, da bin selbst ich nicht im Thema.
Wer sich köstlich amüsieren möchte, dem sei kombistadion.de empfohlen. Ich bin gestern auf Twitter drüber gestolpert. Ich glaube, der Chaos hat's gepostet. Das schönste Kind ist dann drauf eingestiegen. Ja, da hat ich weiß nicht, was in diesen Köpfen so vorgeht, und man hätte vielleicht auch seine Website, bevor man das so offensiv bewirbt, auch nochmal Korrektur lesen lassen sollen. Weil da ist der Akkusativ dem Dativ sein Tod.
Wir sind halt in Franken, da ist es halt so.
Ja.
Ich glaube mehr zum Thema Stadion, Neubau, Umbau, was auch immer Bau, verlieren wir heute jetzt mal besser nicht. Das ist irgendwann mal, wenn es denn mal wirklich akut sein sollte, glaube ich, eine eigene Folge wert. Dementsprechend, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, eine sehr, sehr lange Folge, die nun ihrem Ende entgegengeht. Und bevor wir beide uns sowohl am Samstag als auch am Sonntag sehen, möchte ich mich nochmals recht herzlich bei dir bedanken, Simon, dass du trotz gesundheitlicher Malaise mit mir über unseren Herzensverein gesprochen hast. Vielen Dank sehr. Ja,
immer wieder gern, und ja, unsere Zuhörer können auch gerne mal am Samstag auf der JHV oder am Sonntag dann im Stadion mal Hallo sagen und mit uns mal anstoßen oder so. Also da, wir freuen uns immer gern, wenn wir mal auch ein Feedback erhalten zu unseren Podcasts.
Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Hört auf Simon, Genau das, was er sagt, kann ich nur unterstützen. Total Beklubbt verabschiedet sich noch nicht in die Winterpause. Wir werden uns in der kommenden Woche oder die Woche darauf noch mit einem Hinrundenfazit melden. Dann erfahrt ihr auch alles, was auf der Mitgliederversammlung Wichtiges passiert ist und natürlich, wie sich unsere Clubfrauen gegen den VfL Wolfsburg geschlagen haben. Bis dahin lege ich euch Total Beklubbt bei Twitter, Facebook oder Instagram ans Herz. Wir freuen uns über jedes Like und euer Feedback. Kurzfristig sehr gerne auch, um uns am Samstag oder am Sonntag mal über den Weg zu laufen. Dazu dürft ihr uns sehr gerne auf den einzelnen Kanälen folgen und Total Beklubbt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.